Claudi, wie wir vor vielen Jahren, 1998, aus dem Gemeindehaus damals in der Baustraße ausgezogen sind. Und dann sind wir dort ins hintere Tal gekommen, in Dill-Weißenstein. Und als wir dort eingezogen sind, als wir dort angekommen sind, wirklich angekommen sind, da war das so ein Gefühl, das ist jetzt unser Zuhause. Wir waren mit unseren beiden Pflegekindern ja ganz viel auch unterwegs, im Urlaub. Und jedes Mal, wenn wir zurückgekommen sind, wer weiß woher, aus welcher Richtung, wenn unser Martin das Autobahnschild Pforzheim gesehen hat, jetzt sind wir endlich wieder da, wo wir hingehören. Heimat. Zuhause. Wenn man weiß, wo man hingehört. Wir waren wieder unterwegs, die Claudia und ich, haben die Stadt Wien besucht. Es war schon lange ein Versprechen an die Claudia, dass wir diese Reise machen, und haben dort viel gesehen, viel Schönes gesehen. Unter anderem sind wir in das Museum von Sisi gegangen. Ich weiß nicht, ob schon mal jemand von euch, von Ihnen im Museum von Sisi war. Da zwei, drei, vier. Da muss man schon sein, wenn man in Wien ist und sich mal mit Sisi auseinandersetzen. Wir kennen ja diese Sisi-Filme, die immer in der Weihnachtszeit ausgestrahlt werden. Irgendein Sender wird es auch dieses Jahr wieder tun, mit Romy Schneider in der Hauptrolle der Sisi. Und das bringt einem so romantische Gefühle und vielleicht vor allem für die Mädchen mit den schönen Kleidern, ich weiß nicht, was da alles verbunden wird. Aber als wir durch dieses Sisi-Museum gelaufen sind und damit konfrontiert wurden, wie ihr Leben tatsächlich war, da musste ich an Sisi als einen heimatlosen Menschen denken. Sie wuchs in Possenhofen am Starnberger See auf, hatte dort in ihrer Familie eine große Freiheit, konnte sich als Kind total entfalten. Sie war gerade mal 15 Jahre alt, müssen wir uns vorstellen, 15 Jahre alt, als der Franz ihr begegnet ist, sie kennen und lieben gelernt hat. Und dann hat er sie geheiratet. Sie war noch nicht 16 Jahre alt, da hat sie schon geheiratet. Und er hat sie aus Possenhofen quasi mitgenommen an die Hofburg nach Wien. Und dort war sie aus dieser heimatlichen Schönheit und Geborgenheit und Freiheit von Possenhofen plötzlich in einem großen Schloss, einem kaiserlichen Haushalt mit wahnsinnig großen Erwartungen und einem strengen Hofprotokoll konfrontiert. Und das war schwer. Und dann hat sie dort gelebt mit dem Franz und hat Kinder bekommen, musste im Lauf ihres Lebens den Tod zweier Kinder aushalten. Und wir können uns vorstellen, dass das innerlich alles sehr schwer war für sie. Sie floh in extremen Sport. Sie war eine leidenschaftliche Reiterin, hat zu den besten Reiterinnen Europas gezählt zu ihrer Zeit, ist viele Risiken eingegangen und hat vielleicht auch gerade durch ihre vielen Reisen durch Europa vergessen gesucht. In den Beschreibungen jedenfalls, die man da so liest über ihr Leben, wird deutlich, sie hat es nirgendwo lang ausgehalten. Sie hat einen eigens für sie konzipierten Reisezug, sehr komfortabel, aber nirgendwo konnte sie lang bleiben. Mich hat ihre Geschichte richtig traurig gemacht. Man ist als Kind geprägt von den Sisi-Filmen und da ist alles irgendwie so halbwegs heile Welt. Aber die Wirklichkeit ihres Lebens sah ganz anders aus. Sie hatte ihre Heimat verloren und war in Wien nie wirklich angekommen. Die meisten heute Abend wissen ja, dass Claudia und ich keine leiblichen Kinder bekommen konnten. Nach einer längeren Geschichte mit dem Jugendamt in Pforzheim und Freudenstadt kam es dann aber dazu, dass wir die Zwillinge Sabine und Martin bei uns als Pflegekinder aufgenommen haben und ihnen dadurch eine Heimat gegeben haben. Nicht mehr im Kinderheim, nicht mehr bei der verrückten Situation ihrer ersten drei Lebensjahre, sondern jetzt waren sie bei uns. Wir waren dann Eltern für sie geworden. Sie waren damals gerade 4,5 Jahre alt, als sie dauerhaft zu uns gekommen sind. Unsere Biene, so nennen wir die Sabine ja, die lebt heute in Bonn und hat uns vor 1-2 Jahren ein Bild gemalt, das ich mitgebracht habe, nicht nur in klein für mich hier vorne, das ist das Original, sondern ihr seht es gleich hier hinter mir an der Wand. Könnt ihr den Text lesen? Heimathafen. Und Claudia und ich hat es ungeheuer berührt, dass Sabine dieses Bild gemalt hat, uns geschenkt hat und damit zum Ausdruck gebracht hat, auch verbal, dass wir für sie der Heimathafen sind. Und sie wirklich bei uns Heimat gefunden hatte. Auch wenn sie gar nicht mehr bei uns lebt, ist es immer noch ihr Heimathafen. Und das wollte sie einfach ausdrücken. Und immer wieder besuchen wir uns gegenseitig, sind im Kontakt mit dem Handy, mit dem Telefon. Und da habe ich ein Bild, das ist im Juni entstanden von Sabine und mir. Oh, das kann man jetzt, ja, jetzt kann man es besser sehen. Unsere Biene. Ja, Heimat, Zugehörigkeit, Zuhause. Wo man immer wieder andocken darf und ankommen kann, so wie man ist. Dieses Thema hat uns mit der Vorbereitung ungeheuer bewegt. Ankommen. Die Sehnsucht nach Heimat. Das betrifft jeden von uns. Irgendwie. Und wir merken, dass es nicht selbstverständlich ist, zu Hause zu sein. Die Kaiserin Sissi, heimatlos, so habe ich es empfunden. Martin und Sabine waren im Kinderheim, hatten eine ganz schwierige frühe Kindheit und haben so sehr Heimat gebraucht. Dieses Thema hat immer wieder in der Menschheit beschäftigt. Und ich habe ein Bild mitgebracht heute Abend. Das hat der Maler Rembrandt geschaffen. Könnt ihr das Licht nochmal ausmachen an der Stelle, weil das ist sonst schlecht zu sehen. Ich weiß nicht, wer das Bild schon mal gesehen hat. Es hat den Titel Die Rückkehr des verlorenen Sohnes. Der war ja ausgezogen von seinem Vater und kehrte wieder zurück. Ich lese uns das gleich noch. Dieses Bild ist mit das bekannteste Gemälde von Rembrandt. Das hängt heute in der Eremitage in St. Petersburg. Und ist eben dem Gleichnis vom verlorenen Sohn im Lukas-Evangelium im Neuen Testament entnommen. Dort erzählt Jesus den Menschen die Geschichte des verlorenen Sohnes. Ein Mann hatte zwei Söhne. Eines Tages sagte der Jüngere zu ihm, Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil am Erbe haben. Da teilte der Vater seinen Besitz unter die beiden auf. Nur wenige Tage später machte der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld, verließ seinen Vater, reiste ins Ausland. Dort leistete er sich, was er auch immer wollte. Er verschleuderte sein Geld, bis er schließlich nichts mehr besaß. Und da brach in jedem Land eine große Hungersnot aus. Es ging diesem jüngeren Sohn dort immer schlechter. In seiner Verzweiflung bettelte er so lange bei einem Bauern, bis der ihn zum Schweinehüten auf die Felder schickte. Oft quälte ihn dann der Hunger so sehr, dass er sogar über das Schweinefutter froh gewesen wäre. Aber nicht einmal davon erhielt er etwas. Und in dieser Krise, wo er so ganz unten war, da kam er zur Besinnung. Bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen. Und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Lass mich bitte als Arbeiter bei dir bleiben. Er machte sich auf den Weg und ging zurück zu seinem Vater. Der erkannte ihn schon von Weitem. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Sein Vater aber befahl den Knechten, beeilt euch, holt das schönste Gewand im Haus und legt es meinem Sohn an. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt Schuhe für ihn. Schlachtet das Mastkalb, wir wollen essen und feiern. Denn mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Und sie begannen ein fröhliches Fest. Und darum geht's zutiefst. Das wurde auch in den Statements vorhin deutlich. Man kann ja in verschiedenen Bereichen ankommen und zu Hause sein. Und das ist schön so. Bei einem Menschen in einer Wohnung, sogar bei der Arbeit. Und das ist großartig, wenn man da weiß, da gehöre ich hin. Aber zutiefst findet unser Herz nur Erfüllung, wenn wir ankommen und zu Hause sind beim himmlischen Vater. Die Wende im Leben dieses Sohnes kam, als er wirklich am Ende war. Es ist ja gruselig, dass man manchmal erst am Ende sein muss und keine Möglichkeiten mehr weiß, sich selbst zu helfen, dass man zur Besinnung kommt. Da gibt es doch den himmlischen Vater. Und er macht sich auf den Weg, auch wenn es ihn innerlich was gekostet hat. Er wusste, ich hab's versiebt, ich hab's verbockt, ich hab's falsch gemacht. Das war verkehrt, wo ich mich rumgetrieben habe. Und ich fange ganz unten an bei meinem Vater. Ich will gar nichts Besonderes sein, aber ich will einfach da zurück. Und dieses Bild von Rembrandt hier, das macht deutlich, dass der Sohn beim Vater wieder angekommen ist. Der Vater hat ihn in den Arm genommen, ihn sogar geküsst. Er erkannte ihn, hatte Mitleid mit ihm, fiel ihm um den Hals. Dieses Bild macht so vieles deutlich. Von der hundertprozentigen Annahme des Sohnes. Er hat ihn aufgenommen, er hat ihm alles vergeben, was vorher falsch war. Er schenkt ihm neu seinen Schutz, seine Geborgenheit. Ich möchte noch von einem jungen Mann heute Abend weiter sagen. Sein Name ist Alex. Und seine Geschichte will uns Mut machen, umzukehren zum Vater, weil er entdeckt, wie gut der Vater ist und auch heute Abend die Arme offen hält für jeden von uns, der umkehren möchte, um bei ihm zu sein. Wir schauen einen kurzen Videoclip an. Der Vater im Himmel, das weiß ich ganz sicher, ist auch heute Abend da und wartet auf dich, weil er dich ganz neu oder vielleicht zum ersten Mal in den Arm nehmen möchte und dir seine ganze Liebe schenken möchte. Bei ihm darfst du neu beginnen und wer mag, kann das heute Abend erleben. Wir laden ein, dass am Ende des Gottesdienstes, wer mag, kommen kann und ein Gebet für sich in Anspruch nehmen kann. Wir werden als Lobpreisteam jetzt noch ein Lied im Anschluss daran singen. Die Musik allein ist es nicht, sondern der Text. Ich komme nach Hause. Das kann auch heute Abend ganz neu deine